Die Impfung ist von Edward Jenner erfunden worden. So ist es in den Lexika zu lesen. Sicher, das stimmt. Aber nicht so ganz. Edward Jenner hat die Pockenschutzimpfung erfunden. So viel ist richtig. Doch warum seine Impfung vor den Pocken schützte, das blieb Jenner ein Rätsel. 80 Jahre lang war Impfen gleichbedeutend damit, den Pocken vorzubeugen. Erst Louis Pasteur gelang es, Impfstoffe zu entwickeln gegen eine andere Krankheit als die Pocken. Pasteur nahm sich dazu als Modell eine Tierkrankheit vor, die Hühnerchollera, erzählt Wolfgang Eckhardt, Professor für Medizingeschichte an der Universität Heidelberg.
Pasteur war dazu übergegangen, Kulturen anzulegen. Kulturen zum Beispiel vom Hühnerchollera-Erreger. Und eine dieser Kulturen hat er vergessen in seinem Brutschrank und hat sie dann doch benutzt, um damit eine Impfung durchzuführen. Und dann gesehen, dass diese Impfung erfolgreich war. Pasteur hat damit nichts anderes gemacht, als einen abgeschwächten Erreger zu verimpfen. Durch die lange Lagerungszeit im Brutkasten war dieser Erreger abgeschwächt und war dann so schwach, dass er den fulminanten Ausbruch einer Infektionskrankheit nicht mehr provozieren konnte, sondern nur noch in der Lage war, den Körper zu provozieren, selbst Stoffe gegen diese abgeschwächten Erreger zu produzieren. Und damit hat er was angeregt im Körper, was wir aktive Immunisierung nennen.
1880 stellte Pasteur in seinem berühmten Vortrag seine Impfung gegen Hühnerchollera der Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Medizin vor. Und er betonte, dass er nicht etwa ein spezielles Verfahren zur Vorbeugung gegen Hühnerchollera gefunden habe. Seine Impfung ließ sich im Prinzip gegen jede beliebige Infektionskrankheit einsetzen. Vorausgesetzt, man hatte einen Erreger, den man abschwächen konnte.
Die Frage ist aber, wie kriegen Sie diese Abschwächung hin? Und da gab es viele, viele verschiedene Verfahren. Sie konnten das mit Chemikalien machen. Pasteur sagte, es ist im Normalfall die Abschwächung durch Kultivierung an der Luft.
Christoph Gradmann, er ist Professor für Medizingeschichte an der Universität Oslo. Einen abgeschwächten Erreger als Impfstoff. Dieses Prinzip wandte Pasteur als nächstes bei einer Krankheit aus der Veterinärmedizin an, dem Milzbrand. Milzbrand kann allerdings auch menschengefährlich werden. Es gelang ihm, den Milzbranderreger nach seinem Verfahren abzuschwächen. Zumindest vermittelte Pasteur diesen Eindruck in der Öffentlichkeit. Vielleicht hat Pasteur aber auch die Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt. Gerald Giesen, Geschichtsprofessor an der Universität Princeton, hat sich der Mühe unterzogen, die penibel geführten Labortagebücher von Louis Pasteur mit seinen Veröffentlichungen abzugleichen. Und er ist dabei auf erstaunliche Abweichungen gestoßen.
Gerald Giesen hat 1995 auf Basis von Pasteurs Labortagebüchern uns die Einsicht vermittelt, dass Pasteur nicht selten etwas verkündet hat, das er noch nicht hatte. Und das beste Beispiel dafür ist der Milzbrandimpfstoff. Pasteur führte sozusagen der Welt in einem groß angelegten öffentlichen Experiment die Wirkung dieses Impfstoffes als eines völlig sicheren und stabilen vor. Seine Labortagebücher belegen, dass der Impfstoff im Labor keineswegs so gut funktioniert hat. Zum einen, wie er das der Öffentlichkeit gerne weiß machen wollte. Und zum anderen, dass auch das angewandte Verfahren nicht unbedingt das war, das er der Öffentlichkeit präsentiert hat. Kurz gesagt, er war weit weniger weit, als er das die Öffentlichkeit glauben machen wollte.
Pasteur demonstrierte 1881 seinen Milzbrandimpfstoff in einem großen Experiment in Pouilly-le-Fort, aber nicht ganz freiwillig. Er war von einer landwirtschaftlichen Gesellschaft herausgefordert worden, seine kühnen Behauptungen zu beweisen. Anstatt zuzugeben, dass er noch keinen funktionierenden Impfstoff gegen Milzbrand hatte, ließ er sich auf das Experiment ein. Pasteurs Labortagebücher belegen, dass er dazu den Impfstoff nicht nach seinem eigenen Verfahren produzierte, sondern nach einem Verfahren, das verblüffend dem eines Konkurrenten glich, einem Forscher namens Henri Toussaint. Das Experiment von Pouilly-le-Fort wurde ein glänzender Erfolg. Pasteurs Name wurde international bekannt, während der Name Henri Toussaint heute nur noch Spezialisten ein Begriff ist. Mit dem Erfolg seines Milzbrandimpfstoffs im Rücken wagte sich Pasteur 1885 an die Impfung von Menschen, berichtet Wolfgang Eckhardt, und zwar wagte er eine Impfung gegen die Tollwut.
Auch wieder ein heroisches Experiment, was Pasteur da durchgeführt hat. Ein 9-jähriger Knabe war von einem tollwütigen Hund gebissen. Aber Medizinhistoriker tun sich ja sehr schwer mit retrograden Diagnosen, ob dieser Junge wirklich eine Tollwut akquiriert hatte durch den Biss eines scheinbar tollwütigen Hundes, von dem wir auch nicht genau wissen, ob er tollwütig war oder nur wütend war. Das wissen wir nicht. De facto ist dieser Junge dann nicht an der Tollwut erkrankt. Der Nachweis, dass jetzt hier das von Pasteur als Hypothese entwickelte Prinzip gegriffen hat, dass hier wieder mit einem abgeschwächten Erreger dem Ausbruch vorgebeugt wurde, lässt sich heute nicht mehr erbringen.
Nicht jeder Mensch, der von einem tollwütigen Hund gebissen wird, wird dabei mit Tollwut infiziert. Insofern beweist die Tatsache, dass der Junge namens Josef Meister weiterlebte, noch nicht, dass er durch die Impfung gerettet wurde. Vielleicht war Josef Meister nie infiziert gewesen. Vor allem aber hat der Historiker Gerald Giesen beim Studium von Pasteurs Labortagebüchern herausgefunden, dass Pasteur vor Josef Meister seine Impfung schon bei zwei anderen Menschen ausprobiert hatte. Einer von ihnen starb. Vermutlich hätte die Öffentlichkeit auf die Impfung von Josef Meister längst nicht so enthusiastisch reagiert, wenn sie von dem Todesfall gewusst hätte. Pasteur behauptet auch, seine Methode im Tierversuch erprobt zu haben. Seine Labortagebücher belegen, die Tierversuche liefen noch, als Pasteur bereits mit Menschen experimentierte.
Also die Tatsache, dass die Publikationen von den Laborbüchern abweichen und gelegentlich an Stellen, wo es nötig erscheint, geschönt sind und zielstrebiger gemacht worden sind, das ist ein Verfahren, das findet man im 19. Jahrhundert noch weit verbreitet. Es ist de facto Wissenschaftsbetrug. Wenn es aufgedeckt worden wäre im 19. Jahrhundert, wäre es sicherlich auch als Wissenschaftsbetrug deklariert worden. Aber es war an der Tagesordnung.
Nichts macht erfolgreicher als Erfolg. Und zugunsten von Louis Pasteur muss man sagen, dass er am Ende geliefert hat, was er versprochen hatte. Sowohl sein Impfstoff gegen Milzbrand als auch sein Impfstoff gegen die Tollwut waren wirksam, wie die Statistiken belegen. Der Impfstoff gegen Milzbrand wurde in der Landwirtschaft zum wirtschaftlichen Erfolg. Der Tollwutimpfstoff wurde zwar nur in geringen Mengen gebraucht, aber die spektakuläre Impfung von Josef Meister gegen Tollwut animierte zahlreiche Menschen zum Spenden. Beides zusammen legte die wirtschaftliche Grundlage für das Institut Pasteur, sagt Christoph Gradmann.
Das Institut Pasteur ist ja eine Institution, die in mancher Hinsicht die Rolle Pasteurs in der französischen Öffentlichkeit widerspiegelt. Er ist ja kein Staatsangestellter, sondern es ist eher eine gesellschaftliche Bewegung. Das heißt, zahllose Spenden, die zusammengekommen sind, eine gewisse Menge Geld auch vom Staat. Und all dieses ermöglicht die Gründung eines Institutes für Pasteur, eben des Pasteur-Institutes. Und dieses Institut ist dann Forschungsstätte, Produktionsstätte gleichermaßen für Impfstoffe. Es ist dies eine Verbindung der Erforschung von Impfstoffen, ihrer Produktion und ihrer Verteilung sogar im Lande durch ein Netz von weiteren Pasteur-Instituten, die meines Wissens sehr typisch französisch ist.
Die Funktionen, die das Institut Pasteur in Frankreich erfüllt, sind später in Deutschland auf viele verschiedene Einrichtungen verteilt worden. Da gibt es zum einen Forschungsinstitute, wie das heutige Robert-Koch-Institut in Berlin. Produziert werden die Impfstoffe von der Pharmaindustrie und kontrolliert werden sie wiederum von einer anderen Behörde, heute dem Paul-Ehrlich-Institut in Langen bei Darmstadt. In Frankreich war lange alles in einer Hand.
Die Vorstellung, dass Erforschung, Herstellung, Vertrieb und Kontrolle der Impfstoffe von einer einzigen Institution bewerkstelligt werden können, gedeckt durch das Charisma Pasteurs, hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Es gibt um die Welt verteilt ein ganzes Netz von Pasteur-Instituten, deren Kern sehr häufig die Herstellung von Impfstoffen ist. Das ist sozusagen der alltägliche Betrieb in den Pasteur-Instituten, von denen es eine große Zahl in verschiedenen Ländern der Welt gibt.
Das heißt also, es wird ein Institut Pasteur in Saigon, also heute in Ho Chi Minh Stadt, in Vietnam gegründet. Andere Institut Pasteur-Gründungen folgen in Petersburg bis nach Bangkok in größeren zeitlichen Abständen. Überall da, wo Frankreich Einfluss hat, entstehen Institut Pasteur. Und damit entstehen auch natürlich wissenschaftliche Institutionen, die der Bakteriologie verschrieben sind, aber zugleich auch kulturelle Vorposten einer ganz aktiven auswärtigen Kulturpolitik Frankreichs, die sehr viel vehementer ist, fulminanter ist, mehr nach außen drängt, als das Kaiserreich, etwa das Deutsche Kaiserreich, je verstanden hat.
Das Deutsche Reich ist nie auf die Idee gekommen, etwa Robert-Koch-Institute in seinen Kolonien in Togo, Kamerun, Südwestafrika, Ostafrika, Papua-Neuguinea oder Samoa zu gründen. In den Pasteur-Instituten der französischen Kolonien wurde dagegen Forschung auf höchstem Niveau geleistet, wie etwa der Nobelpreis von 1928 an Charles Nicolle für seine Arbeiten über das Fleckfieber beweist. Nicolle arbeitete am Institut Pasteur von Tunis. Alexandre Yersin, der Entdecker des Pesterregers, leitete das Institut Pasteur von Saigon. Louis Pasteur, das Institut Pasteur und seine Filialen in aller Welt genossen höchstes Ansehen. Nur in Deutschland reagierte einer verschnupft.
Man war ja nicht dumm, diesseits des Rheines, und hat schon registriert, dass auf der anderen Seite des Rheines in Paris jemand sitzt, der sich mit mikrobiellen Fragen ebenso gut auskannte und sogar noch zeitlich ein bisschen früher als die Koryphäe auf deutschem Gebiet. Das war zweifellos Robert Koch. Sodass diese Auseinandersetzung auch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Nationen ist. Zwischen der deutschen Nation, dem gerade entstandenen Deutschen Kaiserreich, noch gar nicht richtig Nation geworden, aber schon im Vollbewusstsein einer jungen Nation, und der französischen Nation.
1871 war der preußisch-französische Krieg zu Ende gegangen. Und Deutschland hatte Frankreich gedemütigt, indem es das Kaiserreich ausgerechnet in Versailles ausgerufen hatte. Pasteur hatte damals geschworen, dass er von nun an alle seine Arbeiten mit Hass auf Preußen, Rache, Rache, zeichnen würde. Robert Koch schrieb nun seinerseits eine Streitschrift gegen Louis Pasteur, in der er den Milzbrandimpfstoff als unbrauchbar bezeichnete. Auch ließ Koch seine Schüler von der Leine, die in wissenschaftlichen Artikeln über die Kollegen aus Frankreich herfielen.
Etwas, das man dabei sehen muss, ist, dass dieser Konflikt ein von beide Seiten nationalistisch geführter Konflikt war. Das heißt, es ist ein Konflikt zwischen der jungen Nation Deutschland, der älteren Nation Frankreich, dem jungen Forscher Koch, dem älteren Forscher Pasteur. Und eins dürfen wir nicht vergessen, auch wenn Pasteur ein enormes polemisches Talent hatte, das er an vielen Stellen seines Lebens ausgelebt hat, im Konflikt zwischen Koch und Pasteur, war Koch der Angreifer. Pasteur hat diesen Konflikt nicht gesucht. Es war Robert Koch, der den Konflikt mit Pasteur gesucht hat, um den Bekanntheitsgrad seiner eigenen Wissenschaft zu erhöhen.
Robert Koch wäre kein Zacken aus der Krone gebrochen, wenn er zugestanden hätte, wofür Pasteur in aller Welt gefeiert wurde. Pasteur hatte einen Weg gefunden, wie man im Prinzip beliebigen Infektionskrankheiten vorbeugen kann.